Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, eine alte Christin war schon lange bettlägerig. Sie hatte sich an der Wand eine Weltkarte anbringen lassen. Auf sie sah sie gerne. Und sie hatte Blätter verschiedener Missionsgesellschaften und hörte täglich die Nachrichten. Sie sagte in ihren vielen schlaflosen Nachtstunden und auch in ihrer sonstigen Einsamkeit, werde ihr nie die Zeit lang. Sie durchwanderte mit ihrem Herrn in der Fürbitte den ganzen Ort. Straße um Straße besuchte sie dabei. Sie dachte an die Mitglieder der Gemeinde, ging weiter durch das ganze Land, durch mehrere Länder, auf allen Kontinenten. Ja, sie umzog den ganzen Globus. Sie betete für die Regierung, dass sie für Recht und Frieden sorgt. Sie betete dafür, dass es offene Türen für das Evangelium gibt. Und so besuchte sie mit ihrem Herrn in der Fürbitte die einsamen Missionare im Urwald, in den Bergen Südamerikas, diejenigen, die verschmachteten, flüchtenden Menschen Getränke und Nahrungsmittel geben. Und immer hatte sie auch viel zu danken. Ihr Leben hatte auch in ihrem kleinen Krankenzimmer einen sehr weiten Horizont, den Horizont des weltweiten Wirkens Gottes. Auf die Frage, ob sie in der Nacht gut geschlafen habe, antwortete sie manchmal, ich habe gut gewacht. Der Dienst in der Fürbitte ließ sie in einer ganz besonderen Nähe Gottes leben. Das bewirkte, dass die, die sie besuchten, oft reich gesegnet wurden. Und dass sie dann dankbar wieder von ihr weggingen. Und als sie starb, war der Schritt in die Ewigkeit für sie nicht groß und dabei sehr hoffnungsvoll, ja fröhlich. Soweit dieser Bericht über eine alte Christin. Kennt ihr solche Christinnen und Christen? Ich könnte ein paar Namen nennen, auch hier aus der Gemeinde, wo ich Ähnliches erlebt habe, wo Menschen das Gebet so wichtig ist. Und beten kann man immer, kann man auch dann, wenn man körperlich vielleicht gar nicht mehr viel kann. Aber beten ist nicht nur etwas für alte Leute. Auch die, die jünger sind, die viel bewegen, gerade die brauchen auch Gebet. Ich will mal so etwas kritisch fragen, ist die Ursache für manche Schwierigkeit, mit denen wir zu kämpfen haben, dass wir so wenig beten? Welche Bedeutung hat das Gebet für mich, für Sie, für dich? Machen wir das so nebenher? Ist es eine Pflichtübung oder nimmt es einen wichtigen Raum in unserem Leben ein? Der für heute vorgeschlagene Predigttext fordert uns ausdrücklich auf zu beten und zeigt uns auch, wie das konkret aussehen kann. 1. Timotheus 2, die Verse 1 bis 6a. Da schreibt Paulus, so ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen tue, Bitte, Gebet, Fürbitte und Danksagung für alle Menschen, für die Könige und für alle Obrigkeit, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können in aller Frömmigkeit und Ehrbarkeit. Dies ist gut und wohlgefällig vor Gott, unserem Heiland, welcher will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Denn es ist Gott und Mittler zwischen Gott und den Menschen, nämlich der Mensch Jesus Christus, der sich selbst gegeben hat für alle zur Erlösung. Dieser Text stammt aus dem 1. Timotheusbrief. Der erste und zweite Timotheusbrief und der Titusbrief, sie bilden eine Einheit, sie sind auch sprachlich ähnlich formuliert, man nennt sie die sogenannten Pastoralbriefe. In unseren Bibeln steht, dass Paulus diese Briefe geschrieben hat. In der Theologie in der Universität wird heute bestritten, dass das stimmt. Man argumentiert, weil diese Briefe eben einen anderen Stil haben als die anderen Paulusbriefe, darum kann das nicht von Paulus stammen. Da kommen viele Worte vor, die in den anderen Briefen eben nicht vorkommen. Ich frage zurück, ist das ein Argument? Kann nicht ein Mensch, der so gebildet ist wie Paulus, auch seine Sprache vielleicht verändern über die Zeit? Und kann er sie nicht auch in eine bestimmte Situation anpassen? Man predigt doch auch heute anders im Jugendgottesdienst als im Seniorenkreis. Also, ich denke, es gibt keinen Grund, nicht davon auszugehen, dass Paulus auch diesen Brief geschrieben hat. Richtig aber ist, dass die Pastoralbriefe in einer späteren Zeit entstanden sind als die anderen Paulusbriefe. Da hatte sich in den Gemeinden schon einiges weiterentwickelt. Es gab zum Beispiel feste Leitungsstrukturen mit bestimmten Ämtern. Insofern passen diese Briefe gut zu einer Situation als Landeskirche, wo auch viele Strukturen ja sehr festgelegt sind. Und die Gefahr in einer solchen Situation mit festen Strukturen ist eben die, dass das geistliche Leben zu kurz kommt. Dass eben zum Beispiel das Gebet an den Rand rückt. Und darum ist es gut, dass wir darauf hören, was Paulus hier schreibt. Dass er uns ermahnt zu beten, wie es hier im ersten Vers heißt. Und dieses griechische Wort, was Luther hier mit ermahnen übersetzt, das kann man auch mit bitten übersetzen oder auch trösten, ermutigen. Insofern haben wir nicht nur eine Mahnrede hier, sondern gleichzeitig auch eine Ermutigung zum Gebet. Paulus möchte sozusagen werben darum, so wichtig ist das Gebet. Und darum steht hier auch, dass man vor allen Dingen beten sollte. Und er macht deutlich, ja, wie das Gebet auch konkret aussehen kann. Überschreiben wir also die Predigt Ermutigung zum Beten. Zwei Gedanken. Der erste, wie wir beten können. Paulus nennt hier im ersten Vers vier Elemente des Betens. Bitte, Gebet, Fürbitte, Danksagung. 1, 2, 3, 4. Gehen wir die mal durch. Zuerst die Bitte. Das ist sicherlich das, was uns am nächsten liegt. Dass wir Gott um alles bitten können. Egal was es ist. Wir können alles sagen. Der Mittelteil des Vaterunsers, das Vaterunser ist ja sozusagen ein Modell für das Gebet, das zeigt uns, wofür wir zum Beispiel bitten können. Da ist die Bitte um das tägliche Brot. Das Brot als Grundnahrungsmittel steht hier für alles, was wir zum Leben brauchen. Also eben was zu essen, zu trinken, kann aber auch Gesundheit, Frieden, was auch immer sein. Dann können wir um Vergebung bitten. Vergib uns unsere Schuld, geht es im Vaterunser weiter. Wie auch wir vergeben. Auch das gehört dazu. Das kann sehr entlastend sein, dass wir auch im Gebet alles Schuld, alles, wo wir versagt haben, abgeben können. Auch gleich vor dem Abendmahl werden wir die Gelegenheit dazu haben. Wir müssen vor Gott nichts verstecken. Können ehrlich sein. Und schließlich haben wir im Vaterunser die Bitte um Bewahrung vor Versuchung und dem Bösen. Auch darum können wir bitten, dass der Herr uns den richtigen Weg führt. Dass wir bei ihm bleiben, uns nicht abbringen lassen. Wir können bitten. Überlege du, was beschäftigt dich gerade besonders? Worüber machst du dir Sorgen? Vielleicht hast du schlecht geschlafen. Woran hast du gedacht? Hast du das schon im Gebet vor Gott gebracht? Und wenn ja, bleibst du dran, auch wenn vielleicht nicht sofort etwas passiert? Wir sind ja oft sehr ungeduldig, ich auch. Und wir beten dann und wünschen uns, ja, das muss jetzt sofort passieren und sind enttäuscht, wenn es eben nicht gleich passiert. Da brauchen wir diese Ermutigung, dran zu bleiben am Gebet, ruhig auch das Gleiche immer wieder zu beten. Als zweites steht hier als Form des Gebetes schlicht und einfach das Gebet. Bitte Gebet. Ja, wie, fragt einer, wir reden doch die ganze Zeit übers Beten, warum denn hier nochmal das Gebet als Form des Gebetes? Hier geht es bei diesem Wort nicht um das Gebet allgemein, sondern um das Gebet im Sinne von Anbetung. Also, dass wir Gott die Ehre geben. Übrigens haben wir das auch ganz stark im Vaterunser. Da beginnt das ja mit dem, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Und am Schluss wieder, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. Also das Kennzeichen des Gebetes ist, dass wir Gott die Ehre geben. Und darum steht im Vaterunser so oft dein und nicht wir oder ich, was ja auch gut ist, aber dein, das ist zentral. Anbetung, wie kann sie aussehen? Wir können Gott anbeten durch Anbetungslieder, durch neue Lieder, durch alte Lieder. Wir können Gott anbeten in der Schöpfung, indem wir staunen, wie groß das ist, was er alles geschaffen hat, gerade jetzt, wo es grün wird. Was für eine Freude, alles Gottes Schöpfung. Oder wenn wir unser Leben betrachten, wie er uns zu sich gezogen hat, wie er uns geführt hat, wie er uns beschützt hat. Da können wir nur loben, ihn anbeten, ihm das sagen, Herr, du bist großartig. Als drittes hier haben wir in der Aufzählung Vers 1 die Fürbitte. Das griechische Wort, das hier steht, bezeichnet in seinem weltlichen Gebrauch eine Audienz bei einem Machthaber. Also eine Audienz mit dem Ziel, diesen Machthaber zu einem bestimmten Verhalten zu bewegen. Und so, dass wir auch Gott sozusagen bei Gott sozusagen eine Audienz haben, bei dem größten Herrscher, den es gibt, dem König. Und seine Krönung, dass die menschlichen Krönungen, die es in England gibt, nichts dagegen. Gott ist der wahre König. Und wir haben eine Audienz bei diesem König. Und Fürbitte kann Erstaunliches bewegen. Ich glaube zum Beispiel fest daran, dass die vielen Gebete um Frieden dazu geführt haben, dass 1989 kein Blut vergossen wurde, als die Mauer fiel. Der württembergische Theologe Friedrich Christoph Oettinger hat einmal gesagt, die Fürbitte der Kinder Gottes ist ihre Teilhabe am Weltregiment Gottes. Ihr könnt dabei sein. Fürbitte. Auch im Kleinen ist Fürbitte ganz entscheidend. Ganz oft höre ich von Christen, die mir sagen, ich bin ganz ruhig in den Operationssaal hineingegangen, weil ich wusste, andere beten jetzt für mich. Es tut gut, wenn wir uns gegenseitig im Gebet tragen. Ich möchte auch an dieser Stelle ausdrücklich denen danken, die für mich und meinen Dienst beten oder für das Presbyterium und die Gemeinde. Wir brauchen das. Vielleicht denken Sie oder denkst du jetzt auch, ich fände es auch schön, wenn jemand für mich betet. Ja, wir nehmen gerne eure Gebetsanliegen auf. Ihr könnt sie einem Presbyter sagen, ihr könnt sie mir sagen. Ihr könnt sie in den Gebetsbriefkasten werfen oder die Gebetsbriefkästen. Wir beten gerne für euch. Schließlich nennt Paulus die Danksagung. Gott freut sich, wenn wir ihm danken. Ist bei uns ja auch so. Wenn wir jemandem was schenken und dann nimmt das einfach kommentarlos an und sagt, okay, was geschenkt bekommen, sind wir enttäuscht. Wir freuen uns, wenn der andere sich auch freut und sich bedankt. Und so freut sich auch Gott, er schenkt uns so viel, wenn wir uns bei ihm bedanken. Wofür kannst du danken? Ich bin sicher, da fällt uns einiges ein. Und selbst wenn wir gerade in einer ganz schwierigen Situation sind, wir können immer dafür danken, Herr, du bist da, ich kann mit dir reden, du bist für mich gestorben, du bist auferstanden, das bleibt immer. Und dass er Schuld vergibt. Dass er ewiges Leben schenkt, wie wir in der Begrüßung schon gehört haben. Der Hirte, der seine Schafe führt. Und so viel Gutes im Leben haben wir. Das Problem ist, dass wir als Menschen dazu neigen, uns an das Gute so schnell zu gewöhnen. Wenn wir irgendwas Neues, Gutes bekommen, dann freuen wir uns eine Zeit lang und dann, ja, irgendwann hat man sich dran gewöhnt. Dann ist das eben so. Schade. Vielleicht hilft es manchmal, sich klarzumachen, nichts von dem, was ich habe, habe ich verdient. Nein, ich habe es nicht verdient, dass es mir so gut geht. Ich bin schuldig vor Gott und ich kann nur staunen, dass er so gnädig ist, mir trotzdem so viel Gutes gibt. Verdient habe ich nur den Tod. Wenn wir das vor Augen sehen, ist das etwas ganz Besonderes, das Gott uns beschenkt. Unverdient. Ein Grund zum Danken. Übrigens hilft Danken auch, zufriedener zu sein im Leben. Man kann das auch in nichtchristlichen Ratgebern nachlesen. Konzentrieren Sie sich nicht auf das Negative, danken Sie, erkennen Sie, was Sie alles an Gutem haben. Das Besondere ist, mit Gott wissen wir, wo das alles herkommt. Ist ja ein bisschen komisch, wenn es heißt, seien Sie dankbar, man weiß eigentlich gar nicht, wem man eigentlich danken soll. Aber wer Christ ist, der weiß, ich habe einen Vater im Himmel. Der schenkt mir das alles. Und wenn ich eine Adresse habe für meinen Dank, kann ich viel besser danken und auch viel zufriedener sein. Wir sehen vier Formen des Gebetes. Bitte, Gebet bzw. Anbetung, Fürbitte und Danksagung. Ihr könnt mal überlegen, wie sieht eigentlich so mein Beten aus? Kommen diese vier Gebetsformen bei mir vor, in meinem Gebet? Oder ist mein Gebet irgendwie einseitig? Ist ja nicht schlecht, aber einseitig. Bitte ich vielleicht sehr viel, aber danke ich wenig? Oder wie ist meine Form, Gott anzubeten? Oder auch, für wen kann ich bewusst Fürbitte tun? Wie wir beten können. Das Zweite, für wen wir beten können. Natürlich können wir im Gebet alles sagen. Paulus benennt uns in unserem Text aber noch konkret, für wen wir beten können. Zunächst steht hier Vers 1, dass wir für alle Menschen beten können. Vielleicht fragt jetzt jemand, ja, wieso betont Paulus das so besonders? Ist doch selbstverständlich, dass man für alle beten kann. Schauen wir mal die Verse 4 bis 6. Da begründet Paulus das, warum wir für alle Menschen beten können, müssen wir sie sollen. Weil Gott möchte, dass allen Menschen geholfen werde, sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, steht hier. Und zwar durch den einen Mittler, durch Jesus Christus, der sein Leben gegeben hat, um uns zu erlösen. Vielleicht gab es im Umfeld von Timotheus Leute, die sagten, also für den, da lohnt es sich nicht mehr zu beten. Bei dem ist eh Hopfen und Malz verloren. So wie wir vielleicht auch manchmal geneigt sind, bestimmte Menschen innerlich aufzugeben und zu sagen, wird eh nichts mehr bei dem. Nein, sagt Paulus, Gott will jeden Menschen gewinnen. Auch den, bei dem du es vielleicht nicht mehr für möglich hältst. Und Jesus hat für jeden Menschen sein Leben gegeben. Auch für den, den du vielleicht überhaupt nicht riechen kannst und sagst, also wenn der in die Kirche kommt oder wenn der in meine Gruppe kommt, da komme ich nicht mehr. Vielleicht gibt es auch Menschen, die sie oder dich persönlich verletzt haben, wo es dir sehr schwer fällt, ihnen positiv zu begegnen oder zu vergeben. Es kann ein Anfang sein, ganz bewusst für diesen oder diese Menschen zu beten. Wenn ich für einen anderen bete, dann verändert das auch mich selbst. Ich kann nicht für jemanden beten und ihn gleichzeitig hassen. Liebe deine Feinde heißt auch, bete, sagt Jesus ja auch, betet für die, die euch verfolgen. Ist nicht einfach. Erst recht gilt das für den Dank. Wir sollen ja auch für alle Menschen danken. Da fragst du vielleicht, wie soll ich denn für jemanden danken, der mir das Leben schwer macht? Natürlich müssen wir nicht für Dinge danken, die ganz schwer sind für uns. Oder erst recht nicht danken für Dinge, die gegen Gottes Willen sind. Aber trotzdem gibt es immer etwas zum Danken. Vielleicht ist jemand, mit dem ich Probleme habe, an einer anderen Stelle ganz wichtig für Gott. Vielleicht helfen mir auch die Probleme, die ich gerade bei einem anderen habe, mich neu auf Gott auszurichten. Dann kann ich dafür danken. Noch zwei kleine theologische Bemerkungen zu den Versen 4 und 6. Wenn hier steht, dass Gott will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, heißt das, es gibt keinen Menschen, den Gott nicht bei sich haben will. Es stimmt nicht, wie man in manchen Theologien lesen kann, dass es Menschen gibt, die sozusagen vorherbestimmt sind, dazu in die Hölle zu kommen. In der Theologie nennt man das doppelte Prädestination, doppelte Vorhersehung, dass Gott also gesagt hat, okay, die Menschen, die werden gerettet und die Menschen werden nicht gerettet, die sind verloren. Können sie eh nichts machen. Die sind dann verstockt. Nein, heißt es, Gott will, dass jeder Mensch gerettet wird. Die Frage bleibt natürlich offen, warum dann nicht alle Ja sagen zu Gott? Das ist dann die Frage an den Menschen. Aber von Gottes Seite ist die Sache klar. Er möchte jeden und jede bei sich haben. Und darum können und sollen wir auch für jeden Menschen beten. Eine zweite kleine theologische Anmerkung. Jesus wird hier als Mittler zwischen Gott und den Menschen bezeichnet, und zwar eben als Mensch. Der Mensch Christus Jesus steht hier. Es gibt andere Stellen, wo deutlich wird, Jesus ist auch Gott. Zum Beispiel als der Jünger Thomas zu ihm sagt, mein Herr und mein Gott. Wir sehen, es steht im Neuen Testament ganz ausdrücklich, Jesus ist Mensch und Jesus ist Gott. Beides. Und darum konnte er auch als Mensch im Namen Gottes die Schuld aller Menschen tragen. Zu der Frage, für wen wir beten können oder sollen, greift Paulus eine Gruppe hier besonders hervor, nämlich die, die politische Verantwortung tragen. Er nennt die Könige und alle Obrigkeit, Für uns wären das zum Beispiel der Bundeskanzler, der Bundespräsident, der Ministerpräsident, der Bürgermeister und alle anderen, die an der Regierung beteiligt sind. Warum sollen wir für die beten? Paulus schreibt, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können in aller Frömmigkeit. Was meint er damit? Heißt das, die Christen sollten sich möglichst von allen zurückziehen und einfach nur ihre Ruhe pflegen, am besten mit niemandem was zu tun haben? Dass danach gleich die Rede davon ist, dass Gott alle Menschen gewinnen möchte, zeigt, es geht im christlichen Leben eben nicht darum, nur seine eigene Frömmigkeit zu pflegen, so wichtig das auch ist. Nein, es geht immer auch um Mission. Darum, Menschen für Jesus zu gewinnen, damit sie eben zu Gott finden. Und das ist leichter, wenn es äußerlich ruhig ist. Also zum Beispiel während des Zweiten Weltkriegs war es ganz schwierig, missionarische Veranstaltungen durchzuführen. Und darum dient dieses Gebet für Verantwortliche, dass sie Frieden halten und es ruhig ist, indirekt der Mission. Wo Ruhe ist, ist Raum zur Mission. Also beten wir für Politiker. Warum nicht auch einem Politiker das mal sagen, mal schreiben? Als ich den Bürgermeister beim Maibaumaufstellen traf, habe ich ihm das nochmal gesagt. Ich bete regelmäßig für Sie. Ich höre immer wieder auch von Politikern, dass ihnen so etwas gut tut. Oder man kann auch ein Kärtchen schreiben an Bundeskanzler, Ministerpräsidenten, wen auch immer. Habe ich auch schon mal gemacht. Jetzt sagt einer vielleicht, ja, die Politiker, ich soll für die beten, wo die so viel Mist machen, wo die vielleicht sich auch um Gottes Gebote an feuchten Kehrich scheren oder die wirtschaften ja eh nur in die eigene Tasche. Schauen wir, wie es war, als Paulus den ersten Timotheusbrief schrieb. Da waren die Machthaber auch nicht gerade besonders vorbildlich. In Rom saß der unberechenbare und grausame Nero auf dem Kaiserthron. In Israel gab es den Statthalter Felix. Außerbiblische Nachrichten sagen, Felix habe sein Statthalteramt nur seinen hohen Schulden bei den Banken in Rom zu verdanken gehabt. Die Banken setzten sich beim Kaiser für seine Berufung als Statthalter ein, weil sie erwarteten, dann hat er genug Geld, um seine Schulden zurückzuzahlen. Aber was machte Felix? Er verprasste alles und da ließen die Banken ihn fallen und er wurde gefeuert. Ja, Paulus fordert die Leser des ersten Timotheusbriefs auf, auch für solche Leute zu beten, obwohl die überhaupt nicht vorbildlich waren. Also, dann können wir auch für alle Politiker beten, die es bei uns gibt, egal wie sie sich verhalten oder was wir von ihnen halten. Paulus macht uns Mut zum Beten. Er beschreibt uns, wie wir beten können, er beschreibt uns, für wen wir beten können. Lassen wir uns heute Morgen neu herausfordern zum Gebet. Zum Gebet persönlich, zum Gebet gemeinsam. Herzliche Einladung an dieser Stelle an unsere beiden Gebetskreise, Mittwoch und Freitag. Ich bin sicher, wenn wir intensiver beten, werden wir auch mehr mit Gott erfahren, für uns persönlich und als Gemeinde. Probiert's aus. Lass uns beten. Danke, Jesus, dass wir mit dir immer reden können. Danke, dass du ein offenes Ohr für uns hast. Schenk, dass wir das Gebet neu ernst nehmen. Zeig du jedem von uns, was das konkret bedeutet. Und lass uns gute Erfahrungen machen, wenn wir mit dir reden. Amen.